In der Regierung wird momentan die Erbschaftssteuer beraten. Im Rowohlt Verlag erschien ein aktuelles Buch von Martina Linartas, Unverdiente Ungleichheit, wie der Weg aus der Erbengesellschaft gelingen kann. Emanuel Peter erarbeitete eine Kurzform, Gerda Maria Pflock musste sie auf Radiolänge weiter kürzen. Allerdings änderte sie auch den Schluss, weil sie in einem Punkt nicht mit der Autorin übereinstimmt. Diese widerlegt vehement die Mehr von Deutschland als einer Leistungsgesellschaft mit Hilfe der wechselhaften 100-jährigen Geschichte der Vermögen- und Erbschaftssteuer seit dem Ersten Weltkrieg. Mittlerweile wird mehr als die Hälfte aller Vermögen nicht selbst erarbeitet, sondern geerbt oder als Geschenk empfangen. Dabei lehnt sie Pauschalierungen ab und unterscheidet zwischen politischer und wirtschaftlicher Elite. In Teil 1 schreibt sie: Extreme Ungleichheit ist ein extremes Problem. Die globale Vermögensungleichheit wird immer perfider, denn das reichste 1% verfügt über 44,5% des globalen Vermögens. Die Vermögen der 5 reichsten Männer hat sich 2021 bis 2024 mehr als verdoppelt, von 405 auf 869 Milliarden Dollar. Deutschland nimmt einen unrühmlichen Spitzenplatz unter den Demokratien mit der extremsten Vermögensungleichheit ein. Teil 2 handelt von extremer Ungleichheit. Mit Die Grenzen des Wachstums hat der Club of Rome 2022 nachgewiesen, wie sich das extreme Ausmaß an Ungleichheit äußerst destruktiv auf unsere Lebensbedingungen auswirkt und die Klimakrise forciert. Je mehr die Vermögensungleichheit zunimmt, desto größer wird auch der Klimaschaden. Die Ungleichheit des ökologischen Fußabdrucks zeigt sich noch einmal schärfer innerhalb der Staaten. Die reichsten 10% der Weltbevölkerung sind für beinahe die Hälfte aller Emissionen verantwortlich. Allein das reichste 1% für knapp 17%. Zur Aushöhlung der Demokratie gehört die Macht der Eliten. Linartas stützt sich nicht auf die marxistische Definition Eigentum von Kapital und Vermögen, sondern auf Michael Hartmanns Begriff der Wirtschaftselite, die über keinerlei demokratische Legitimation verfügt und trotzdem durch Lobbyarbeit über massiven Einfluss auf die Politik und so besonderen Druck auf das Steuersystem und auf die Regierenden wie beim 5. Armuts- und Reichtumsbericht ausübt. Linartas These besagt, dass Deutschland eine Erbengesellschaft ist. Die Erbengesellschaft meint, dass es eine hohe Vermögensungleichheit gibt, das Vermögen innerhalb einer Familie über Generationen weitervererbt wird und nicht hauptsächlich durch eigene Leistung erworben wurde. Seit den 70er Jahren ist eine Verschiebung von Vermögen aus Leistung zu Vermögen aus Erbschaften zu verzeichnen, wobei Männer verglichen mit Frauen den größten Anteil haben. Betrug der Anteil von Erbschaften und Schenkungen am Gesamtvermögen um 1900 noch 63%, dann 1970 nur noch 22%, so stieg er 2010 wieder auf 51%, sodass Linartas von einem neuen Geldfeudalismus spricht. Für diesen Prozess gibt es mehrere Faktoren, vor allem das Vermögen im Schnitt eine Rendite von 7% haben, sodass die Vermögen sich alle 10 Jahre verdoppeln. Und auf Einkommen aus Lohnarbeit höhere Steuern zu zahlen, sind als auf Einkünfte aus Immobilien, Kapitalerträgen und Firmengewinnen. Der Mythos einer Eigenverantwortung für das eigene Glück hat allerdings geschichtlich spezifische Ursachen. Laut Ulrich Beck haben Arbeitnehmer nach dem Zweiten Weltkrieg einen realen Aufstieg als gelebte Realität gehabt und sind ruckartig nach oben befördert worden. Wirtschaftswunder. Mit sicheren Arbeitsplätzen. Während 1961 bis 1971 etwa 2,3 Millionen von ihnen aufstiegen, füllten 1955 bis 1973 über 14 Millionen Gastarbeiter die unteren Arbeitsplätze, auch wenn 1973 11 Millionen wieder in ihre Heimat zurückkehrten. So konnte sich der Mythos lange Zeit erhalten, auch wenn die Entwicklung dem nicht mehr entsprach und Deutschland nach den USA das OECD-Land mit der niedrigsten sozialen Mobilität wurde und viele Armut trotz Arbeit erlebten. Drittens, die deutsche Erbschaftssteuer erfasst keine Eigenheime, soweit diese von der Familie selbst genutzt werden. Hinzu kommt ein Freibetrag von aktuell 400.000 Euro, der alle 10 Jahre erneuert werden kann. Die Unterscheidung zwischen Kindern und anderen Verwandten bei der Steuer macht deutlich, dass die Erbschaftssteuer nach aktueller Rechtsprechung progressiv ist. Jährlich werden in Deutschland etwa 400 Milliarden Euro vererbt. Davon wurden im Jahr 2023 nur 121,5 Milliarden zur Steuer veranlagt. Auf diesen Betrag fielen dann Steuern an, sodass sich in der Summe final die Einnahmen aus der Erbschaftssteuer auf 9,2 Milliarden Euro beliefen. Damit liegt der sogenannte effektive Steuersatz von Erbschaft und Schenkungen bei nur etwas über 2%. In Teil 2 bringt Linartas eine kurze Geschichte der deutschen Erbschaftssteuer. In Kapitel 6. Erzbergers Rückverteilung durch den starken Staat. Der glühende Katholik Matthias Erzberger wurde 1903 zum jüngsten Mitglied des Reichstags und unterzeichnete als Finanzminister in der Regierung Bauer am 11. November 1918 den Waffenstillstand, der die Kapitulation mit den riesigen Reparationszahlungen folgte. Erzberger sah in seinen Steuer- und Finanzreformen die Geburtsstunde des modernen Steuerstaats in Deutschland und eine Verwirklichung des Prinzips der Gerechtigkeit, das zum neuen Narrativ für einen starken, solidarischen Staat wurde. Er ersetzte die indirekten Steuern durch eine Erbschaftssteuer und eine große Vermögensabgabe, begleitet von strengen Gesetzen gegen Steuer- und Kapitalflucht. So wurde das Steueraufkommen bis 1925 verdoppelt. Geschichte aus Kapitel 8. Hitlers helfende Hände. Nach der Machtergreifung der Nazis befreite sich Hitler als erstes von der eigenen Steuerpflicht und begünstigte systematisch die Spitzen von Staat und Partei, Sonderfonds und Geheimbudgets. Eine reale Reichensteuer existierte nicht mehr. Banker und Industrielle ermöglichten durch riesige Spenden die Machtübernahme von Hitler. Weiter mit Geschichte, Kapitel 10. Die Zeit des Ordoliberalismus, jeder ist seines Glückes Bäcker. Das Hauptanliegen des deutschen Ordoliberalismus, Freiburger Schule, war die Idee, die Monopolmacht der Konzerne durch politische Eingriffe zu regulieren. Für Rüstow begann die soziale Gerechtigkeit mit einer sehr hohen Erbschaftssteuer. 100% bei gleichzeitiger Abschaffung der Einkommensteuer und der Chancengleichheit in der Bildung. Bildung hatte für die Ordoliberalen als wichtiger Teil der Leistungsgesellschaft eine besondere Rolle. Ziel war es, jeden dazu zu ermächtigen, seines Glückes Schmied zu sein. So konnte jeder Arbeiter durch die Eigentumspolitik der Nachkriegszeit ein Kleinkapitalist und Häuslebauer werden. Ludwig Erhard sah als Mitglied der US-Gesellschaft Mount Pelerin Society den wirtschaftlichen Fortschritt als Garanten für Wohlstand für alle und plädierte deshalb für die Senkung der steuerlichen Belastung. Jetzt machen wir eine kleine Verschnaufpause mit Musik.